Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder am Start seid bei Stimmkontor Ungefiltert. Heute, wo ich das Ganze aufnehme, habe ich ein kaltes Getränk bei mir stehen. Draußen klettert das Thermostat schon auf, 32 Grad. Tendenz steigend. Wenn du zur gleichen Zeit den Podcast hörst, sorg dafür, dass du im Schatten sitzt, dass du dir was Gutes tust, damit du auch dem Folgenden gut folgen kannst und nicht durch die Hitze abgelenkt wirst. Denn das heutige Thema, das hat es ganz schön in sich, und das Thema Ablenkung oder den Fokus verlieren, darum geht es auch heute hier bei Stimmkontor Ungefiltert. Letzte Woche haben wir uns intensiv mit den Diagnosen posttraumatische Belastungsstörung und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung beschäftigt und gelernt, wie chronischer Stress das Nervensystem verändern kann. Heute knüpfen wir genau dort an und beleuchten einen Mechanismus, der in unserem Zusammenhang extrem häufig auftritt, aber oft völlig missverstanden wird. Es geht um das Phänomen der Dissoziation. Wir klären heute auf, was ist das eigentlich? Was passiert im Gehirn und welche verschiedenen Formen gibt es? Es gibt beispielsweise eine ganz normale Alltagsvergesslichkeit, könnte man das nennen, bis hin zu schweren psychischen Schutzreaktionen. Und wie letzte und vorletzte Woche, bevor wir hier einsteigen, das ist eine ernst gemeinte Triggerwarnung. Ich spreche heute über psychische Ausnahmezustände, das Gefühl der Selbstentfremdung und tiefe psychische Spaltungen. Wenn du merkst, dass du dieses Thema aktuell lieber nicht anhören solltest, dann überspring die Folge. Achte auf dich und deine Grenzen. So, dann hoffe ich, du hast was zu trinken, hast vielleicht einen kleinen Snack, hast es dir bequem gemacht. Wir legen los. Was ist eine Dissoziation? Um zu verstehen, was Dissoziation überhaupt ist, müssen wir einen Blick auf unsere Evolution werfen. Dissoziation ist im Kern keine Fehlfunktion und auch keine Schwäche unserer psychischen Arbeit, sondern ein hochwirksames System, eine biologische Notbremse. Wenn ein Mensch in eine extreme Bedrohung gerät, schaltet der Körper evolutionär auf Flucht, Flight, oder Kampf, Fight. Und wenn das beides unmöglich ist, weil man körperlich unterlegen ist oder es kein Entkommen gibt, greift das System auf das allerletzte Notprogramm zurück, den Freeze-Zustand oder das biologische Totstellen, Faint. Dissoziation ist die psychische Komponente dieses Zustandes. Das Wort bedeutet übersetzt Trennung oder Auflösung. Das Gehirn trennt in diesem Moment das Bewusstsein von dem, was im Hier und Jetzt mit dem Körper passiert, um das Unerträgliche erträglich zu machen. Schauen wir uns mal für einen Moment an, was da so im Gehirn passiert. Du kennst mich, und wenn du mich nicht kennst, ich bin ein totaler Nerd und bin immer neugierig auf die Dinge, was biologisch passiert. Und wenn wir uns das Gehirn anschauen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das System maximal überflutet wird. Es feuert in unsere emotionale Alarmzentrale, die Amygdala oder auch der Mandelkern. Dahin wird die jetzt die ganze Zeit gefeuert, ununterbrochen. Um dann einen totalen Systemabsturz zu verhindern, zieht das Gehirn sprichwörtlich einen Stecker. Der präfrontale Kortex, also hinter deiner Stirn, der ist fürs logische Denken, die Zeiteinschätzung, rationale Einordnung zuständig. Und der wird drastisch runtergefahren. Gleichzeitig streikt der Hippocampus, das ist unser zentrales Archiv. Der kann die Erlebnisse dann nicht mehr chronologisch als Vergangenheit abspeichern. Dann riegelt der Thalamus, der Filter für alle Sinnesreize, sich komplett ab. Um den Körper vor dem drohenden Schmerz zu schützen, schüttet das Gehirn massenhaft körpereigene Opioide und Endorphine aus. Die Folge? Der Mensch wird emotional und körperlich komplett taub. Man funktioniert, man könnte sagen, fast schon wie ein Roboter, während das Bewusstsein weggeschaltet ist. Das ist also ein Überlebensmodus in einer Notsituation. Dieses Phänomen existiert in einer sehr breiten Bandbreite. Und das ist auch wirklich wichtig, hier sauber zwischen alltäglichen und krankheitsbedingten Formen zu trennen. Das heißt, es gibt alltägliche Dissoziationen, die wirst du sicherlich auch kennen, und dann gibt es krankhafte Dissoziationen, wo das passiert. Fangen wir mal bei dem an, was wir kennen, du und ich, der nicht pathologischen Dissoziation. Ein klassisches Beispiel ist die sogenannte Autobahnamnesie. Du fährst eine lange, monotone Strecke mit dem Auto, kommst am Ziel an und merkst plötzlich, dass du dich an die letzten 20 Kilometer überhaupt nicht mehr aktiv erinnern kannst. Das tritt beispielsweise auch bei diesen Baumreihen auf, wenn man so ganz lange durch Alleen fährt. Dein System hat auf Autopilot geschaltet, während deine Gedanken im Tagtraum versunken waren. Auch wenn man so tief in ein Buch oder in ein Videospiel eintaucht, dass man das wiederholte Rufen des eigenen Namens schlicht nicht hört, das ist eine milde, völlig gesunde Form der Dissoziation. Das Gehirn schützt sich so vor Reizüberflutung. Und es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass diese Autopilot-Situationen auch schon so waren, dass man in der Tätigkeit aktiv reagiert hat, beispielsweise im Autoverkehr. Ganz anders sieht es bei der akuten perimatischen Dissoziation aus. Das ist der akute Schutzmodus während eines traumatischen Ereignisses. Betroffene erleben hier oft einen extremen Tunnelblick, einen Filmriss oder eine trotz schwerer Verletzungen völlig schmerzfreien Situation, weil das System im Schockzustand die Reize blockiert. Wenn diese Mechanismen nach einem Trauma chronisch werden, manifestieren sie sich in den klassischen klinischen Störungsbildern. Und diese Störungsbilder, die können natürlich andere psychische, psychiatrische Erkrankungen noch begleiten. Das heißt, wenn wir jetzt über die folgenden dissoziativen Zustände sprechen, dann können sie auch Teil von anderen komplexen psychischen, psychosomatischen Erkrankungen sein, wie beispielsweise der komplexen oder der reinen posttraumatischen Belastungsstörung oder anderen Erkrankungen. Aber heute geht es um Dissoziation und deswegen schauen wir uns die verschiedenen Typen an. Da haben wir zuerst die Derealisation. Hier verändert sich die Wahrnehmung der Umwelt. Die Umgebung wirkt auf den Betroffenen plötzlich fremd, künstlich, wie aus Plastik, leblos oder wie unter einer dicken Käseglocke. Alles wirkt zweidimensional, wie ein flaches Bild oder wie in einem schlechten Film, zu dem man keinen Bezug mehr findet. Derealisation, der Abstand, die Distanz zur Realität, in dem sich die Person befindet. Die zweite Form ist die Depersonalisation. Hier betrifft die Entfremdung nicht die Umwelt, sondern das eigene Selbst. Betroffene beschreiben das Gefühl, nicht mehr im eigenen Körper zu sein. Sie beobachten sich selbst von außen, wie eine schwebende Kamera an der Decke. Die eigenen Hände, die eigenen Bewegungen oder die eigene Stimme fühlen sich nicht an, als würden sie zu einem selbst gehören, sondern eher zu einem Roboter oder einem Fremden. Die Person existiert, fühlt sich aber von sich selbst abgeschnitten. Depersonalisation, also Distanztrennung zur eigenen Person. Eine weitere tiefgreifende Form ist die dissoziative Amnesie. Das ist weit mehr als normales Vergessen. Hierbei löscht das System ganze Erinnerungsblöcke aus. Betroffene können sich an wichtige, meist hochgradig belastende persönliche Informationen oder ganze Lebensabschnitte überhaupt nicht mehr erinnern. Oft betrifft das die Zeit des Traumas. Im Alltag macht sich das dann durch massive, unerklärliche Lücken im Lebenslauf bemerkbar. Manchmal ist diese dissoziative Amnesie auch Teil dann der Aufarbeitungsstruktur, sodass auch Realitätserlebensprozesse, Lebensabschnitte, die nach dem Trauma existieren, ebenfalls vergessen werden und PatientInnen dann Schwierigkeiten haben, den Alltag zu erleben oder gegenüber anderen denen auch wiederzugeben. Dissoziative Amnesie, die Trennung von Erinnerungsbestandteilen. Eng damit verwandt, aber noch spektakulärer im klinischen Sinne, ist die dissoziative Fugue. Das Wort Fugue kommt von Flucht. Hierbei kommt es nicht nur zu einem plötzlichen Gedächtnisverlust über die eigene Identität, sondern die Betroffenen verlassen unerwartet und sprunghaft ihre gewohnte Umgebung. Sie reisen kilometerweit weg, kommen an einem völlig fremden Ort zu sich und wissen zeitweise weder, wer sie sind, noch wie sie dorthin gekommen sind. Das System hat physisch und psychisch die Flucht angetreten. Dissoziative Fugue. Im extremen Akutfall kann es zu dem dissoziativen Stupor kommen. Das ist ein Zustand massiver motorischer Erstarrung. Der Betroffene ist bei vollem Bewusstsein und bekommt seine Umwelt meist komplett mit, kann sich aber physisch überhaupt nicht mehr bewegen, spricht nicht mehr und reagiert auf keinerlei Außenreize wie Berührungen oder Ansprache. Der Körper hat biologisch den absoluten Todstellreflex aktiviert, eine Notbremse. Das kann auch bei Retraumatisierungen auftreten. Überhaupt alles, von dem ich gerade gesprochen habe, muss nicht nur als Symptom im Alltag immer wieder durch einen Trigger aktiviert werden. Es kann auch durch eine Retraumatisierung kommen. Wir wissen von manchen Patientinnen, dass sie davon berichten, dass sie im Stupor oder in der Fugue oder in der Amnesie gelandet sind, weil sie von ihren traumatischen Ereignissen berichtet haben, weil sie in ungünstigen Situationen an das Trauma erinnert worden sind, weswegen Traumabehandlung immer von ausgebildeten Fachkräften mit langjähriger klinischer Erfahrung durchgeführt werden muss, weil eben die Gefahr, in eine Fugue oder in einen Stupor oder eine Depersonalisation zu geraten, nicht nur im Alltag herausfordernd ist, sondern auch in therapeutischen Prozessen. KollegInnen, also psychologische PsychotherapeutInnen, die einen Schwerpunkt in diesem Bereich haben, haben meist langjährige Erfahrungen im klinischen Kontext, im psychiatrischen Kontext und wissen sehr gut, solche dissoziativen Zustände zu erkennen. Das braucht meist mehrere Jahre der Erfahrung, Supervision, um damit wirklich gut umgehen zu können. Vielleicht kennst du selbst von dir oder von PatientInnen, von FreundInnen solche dissoziativen Zustände und weißt auch manchmal, wie schnell sowas ausgelöst werden kann und wie wichtig es ist, wenn man mit dieser Klientel zusammenarbeitet, dass man wirklich gut mit Dissoziation umgehen kann. Also das ist schon eine Herausforderung. Also wir schauen auch nächste Woche im nächsten Podcast ein bisschen drauf, was mache ich denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund in eine Dissoziation geht. Und da gibt es so ein paar Hinweise, die man machen kann. Was wir natürlich hier nicht besprechen, ist Psychotherapie. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Aber es gibt Impulse, die man den Menschen dann entgegenbringen kann, um dann mit so einer Situation als Laie, als angehörige Person, als Freundin umgehen zu können. Ja, mir ist es nur immer wieder wichtig zu sagen, also das ist schon eine herausfordernde Situation. Also was hatten wir zuletzt? Den Stupor, also dass da wirklich eine Erstarrung passiert. Ich habe das schon bei PatientInnen erlebt im klinischen Kontext, dass sie beispielsweise auf Station waren und dann in so einen Stupor verfallen sind. Und das ist schon eine Herausforderung für das Personal, ne? Weil wir waren damals auf der Neurologie und da ist natürlich eine, denkt man natürlich, im ersten Moment haben wir hier einen Schlaganfall, haben wir vielleicht noch eine andere Ebene, wobei man sagen kann, einen Schlaganfall kannst du gut differenzieren. Du hast ja ganz klare Signale, die einen ischämischen Insult anzeigen und bei einem Stupor ist ja wirklich auch sehr viel Tonus dabei. Also ich erlebe das auch bei vielen PatientInnen, dass die sich nicht bewegen können, dass auch sehr viel Tonus dabei ist. Und man kann das auch sehr gut an den Pupillen sehen, die dann entweder sehr suchend oder sehr starr sind, anders als bei einem ischämischen Insult. Wenn Traumatisierungen sehr früh in der Kindheit stattfinden und über Jahre andauern, wie wir bei der komplexen PTBS besprochen haben, reicht diese zeitweise Dissoziation oft nicht mehr aus. Dann kommt es zu einer dauerhaften strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit. Das Nervensystem spaltet sich dauerhaft auf, um das Überleben zu sichern. Das Konzept unterscheidet sich hier in verschiedenen Stufen. Bei der primären Form teilt sich die Psyche in einen anscheinend normalen Persönlichkeitsanteil, der den Alltag regelt, und einen emotionalen Persönlichkeitsanteil, der die traumatischen Gefühle kapselt. Bei der schwersten Form der tertiären strukturellen Dissoziation sprechen wir von der dissoziativen Identitätsstörung, auch die sogenannte DIS. Früher auch bekannt, das kennst du vielleicht, als multiple Persönlichkeitsstörung. Hier existieren im selben Körper mehrere verschiedene Anteile mit eigenen Namen, unterschiedlichem Alter, eigenen Fähigkeiten und Charakterzügen. Man könnte sagen, es ist das ultimative, auch neurologisch faszinierende und auch wirklich tragische Meisterwerk der Psyche, um das Überleben eines Menschen in einer absolut unerträglichen, bedrohlichen Umwelt zu garantieren. Wichtig für mich, für euch festzuhalten ist, dass all diese Zustände, vom Tunnelblick auf der Autobahn, beim Buchlesen bis hin zur Identitätsspaltung, das sind keine bewussten Entscheidungen. Niemand dissoziiert mit der Absicht oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ein autonomer biochemischer Schutzreflex des Nervensystems. Und genau wie die PTBS ist auch die Dissoziation psychotherapeutisch behandelbar, habe ich ja gerade auch gesagt. In einer traumafokussierten Therapie geht es dann vor allem darum, dem Nervensystem im Hier und Jetzt wieder so viele reale Sicherheiten zu vermitteln, dass dieser Notausschalter des Gehirns nicht mehr anspringen muss. Ist aber eine Herausforderung. Je schwerer die Erkrankung, je schwerer die Auswirkungen, die Symptome, umso langanhaltender kann das sein. Es gibt Patientinnen, die haben nach einer Behandlung keine Symptome mehr. Aber es gibt Patientinnen, die haben ihr Leben lang mit diesen dissoziativen Problemen zu kämpfen. Da. So, das war jetzt mein Überblick über die verschiedenen Formen der Dissoziation und die Vorgänge in unserem Gehirn. Das ist zum Beispiel an alle Stimmtherapeutinnen, die hier zuhören, ganz wichtig, wenn du die psychogene Dysphonie verstehen möchtest. Denn psychogene Dysphonie und Aphonie, die hat etwas mit einer dissoziativen Störung zu tun, und zwar in Form von Bewegung. Es gibt ja den Stupor und es gibt eine Variante davon, wo ich eben in einer solchen dissoziativen Situation als Symptom auch eine Stimmstörung bekommen kann. Ganz, ganz wichtig, das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt Stress auf der Arbeit habe und deswegen durch den Stress und durch den inneren Erwartungsdruck jetzt mehr Luftdruck aufbaue und dann eine funktionelle Stimmstörung bekomme. Natürlich muss ich dann auch als Stimmtherapeutin den Stress adressieren, wie gehe ich mit Stress um und so weiter und so fort. Aber das ist keine psychogene Dysphonie. Psychogene Dysphonie gehört zu den dissoziativen Störungen. Und ich denke, dass wir jetzt alle verstanden haben, dass das was ganz anderes darstellt. Die Stimme funktioniert nämlich bei denen. Nur sie können sie nicht benutzen. In der nächsten Folge schauen wir uns mal ganz konkret an, wie man eigentlich damit umgeht. Ich möchte euch einfach so ein paar Impulse geben, nicht als therapeutische Indikation, sondern was du machst, wenn du plötzlich einen Kumpel hast, eine Freundin, die plötzlich in einem Stupor landet. Wie gehst du damit um? Rufst du sofort den Notarzt und so weiter? Was macht man? Gibt es da Strategien? Ja, die gibt es, das sogenannte Grounding und die Reorientierung. Da gibt es so ein paar kleine Skills, die man als Angehöriger, als Freund haben kann, um einfach mit so einer Situation professionell umzugehen. So, aber bis dahin erstmal ein schönes, sonniges Wochenende, eine schöne Woche. Und falls du das gerade im Winter hörst, auf jeden Fall eine gute Tasse Tee oder Kakao. Achte auf euch und wir hören uns in der nächsten Woche hier bei Stimmkonter ungefiltert. Bis dahin.